Hallihallo, Freundinnen und Freunde des gepflegten Konterpasses. Wir hatten ja vor, was waren das jetzt, 2 Wochen die Situation, dass wir noch nicht so ganz genau wussten, ob es mit der regulären Aufnahme klappt. Um einen Plan B zu haben, haben wir euch gebeten, ein paar Fragen reinzuwerfen, damit für den Fall, dass es sein muss, wir eine Q&A-Folge veröffentlichen, und zwar mit mir, eurem entweder zweitliebsten oder liebsten Host bei Konterpass. Das ist euch überlassen. Und ihr wart tatsächlich so großzügig und habt uns mit Fragen und Ideen zugeschüttet. Und da gebietet es natürlich die Höflichkeit, dass ich mir jetzt die Zeit nehme, ich habe mir einen schönen warmen Tee gemacht, und einmal durch die ganzen Fragen wandere. Ich habe versucht, es ein klein wenig zu kategorisieren, aber so wirklich ging das auch nicht, weil eure Fantasie tatsächlich grenzenlos ist und sich gewisse Fragen auch so in gleichen verschiedene Felder ergießen. Aber daran soll es nicht scheitern. Ich hoffe, es wird eine kurzweilige Veranstaltung. Ich öffne euch mein Herz, meine Seele und ich würde sagen, los geht's. Christa zurück fragt, ist es Zeit für 3x15? Spielzeit angepasst an heutige Zeit, wo alles schneller geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei manchen Fragen des Lebens hin und her gerissen und muss nicht zu allem eine klare, dezidierte Meinung haben. Warum? Ich tue mir hier tatsächlich schwer. Ich bin aufgewachsen in meiner Jugendzeit mit 3x15 Spielzeiten, tatsächlich sogar ineffektiv. Also da wurden, glaube ich, nur die letzten 2-3 Minuten gestoppt. Und das hat es damals ermöglicht, dass in diesen ganzen Prager Ligen die Wettbewerbe so aufgezogen waren, dass du im Grunde am Tag 2 Großfeldspiele absolviert hast. Und als ich damals auch noch Jugendspieler und bei den Herren reingeschnuppert hat, ich hatte ein Wochenenden, wo ich einfach 4 Großfeldspiele absolvieren konnte. Und dadurch bist du halt permanent am Zocken. Du hast nicht nur ein Spiel, sondern du wirst ordentlich ausgelastet. Und das erleichtert natürlich die Organisation von solchen Wettbewerben. Das ist natürlich jetzt eine Lösung für den Breitensport. Für den Leistungssport tue ich mir deshalb schwer, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, wozu es führen wird. Und ich glaube, dass ein Nebeneffekt die Reduktion von Kadergrößen sein wird. Das heißt, Mannschaften, die jetzt vielleicht 15 bis 20 Spieler einbeziehen, werden dann halt nur bei 12 relevanten Spielern landen. Und das ist jetzt in dieser Landschaft, in der wir uns bewegen, wo in der Spitze vielleicht Spieler aus der zweiten, dritten Reihe regelmäßig zu wenig Spielzeit bekommen, weil da nun mal so die erste Geige halt ausländische Verstärkungsspieler spielen, weiß ich nicht, ob das wirklich das ist, was wir wollen. Bei internationalen Events, für die das aus irgendeinem Grund relevant ist, also das ist, soweit ich weiß, im Grunde nur Olympia oder die World Games, bitte gerne. Ich glaube nicht, dass irgendwas dagegen spricht, da vielleicht für solche Veranstaltungen grundsätzlich einfach das Spiel zu reduzieren. Ob es jetzt auch für Ligen oder für Weltmeisterschaften im Floorball sinnvoll ist, ich glaube, das müssen diejenigen einschätzen, die auch einen direkten Draht beispielsweise zu Medienpartnern haben. Also wenn ich weiß, dass Fernsehsender sagen, du, ich würde eigentlich Floorball übertragen, aber es ist einfach viel zu lang und die Zeit lässt sich immer so schlecht abschätzen und man ist sich ziemlich sicher, dass es einen voranbringen würde in der Sichtbarkeit der Sportart, dann würde ich wiederum ja sagen. Also diese Sachen muss man auswerten und das müssen sich diejenigen überlegen, die direkt an der Quelle sitzen. Wir bleiben beim Regelwerk. Florian Büchting, was hältst du von der aktuellen Strafschussregel und wenn du sie nicht magst, wie ich nicht magst, so, wie würdest du es besser machen? Seit dem Mike Hippeler-Ding vor x Jahren basteln wir da an Regeln rum. Das Video aus Leipzig zeigt es für mich wieder genau. Die aktuelle Regel kann nicht funktionieren. Da ist ein 15-jähriger Jungspund in der deutschen Bundesliga und schon ist es dem Schiedsrichter in Realgeschwindigkeit nicht zuzumuten zu sehen, ob das Ding regelgerecht ist. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht, warum wir an dieser Regel herumgedoktert haben. Also es gab ja eine relativ klare Weisung, der Ball muss sich immer nach vorne bewegen. Und Auch das ist natürlich in der schnellen Sportart nicht immer so ganz klar ersichtlich, ob der Ball jetzt diesen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat. Deshalb hat man sich überlegt, naja, bevor wir das irgendwie eingrenzen, dann schaffen wir eigentlich so diese Unterregel ab und hinterlassen da so einen relativ großen Spielraum. Und ich glaube, diese Deutungshoheit, die dann beim Schiedsrichter liegt, die hat die Sache überhaupt nicht einfacher gemacht. Also ich wäre für eine Rückkehr zurück zur Geschichte mit, dass der Ball eigentlich immer in einer Vorwärtsbewegung sein muss und dass du dann ab und zu mal so eine Seitwärtsbewegung hast und dann genau gucken musst, ob es in der Linie ist. Okay, dann gibt dann dem Schiedsrichter die Freiheit zu entscheiden, ob das jetzt zu weit nach hinten oder zu weit nach vorne war. Da kann ja ein Spielraum bleiben. Aber die Regel hätte ich damals eigentlich nie geändert. Gust.Leit schreibt uns über Insta, wie würde eine endgültige Floorball-Bundesliga-Haupttabelle aussehen ohne Legionäre? Das ist natürlich tricky und ich glaube, also ich hab ein bisschen Hirnschmalz dafür verbraten und ich glaube, dass die Tabelle gar nicht so sehr anders wäre, als wir sie jetzt haben, zumindest so von den Gruppen. Aber zu ein paar Sachen habe ich, glaube ich, eine relativ deutliche Meinung. Also zunächst einmal zweifle ich überhaupt nicht daran, dass der ETV Hamburg Meister werden würde, weil da einfach so eine Gewöhnung vorhanden ist an ein Spiel ohne ausländische Spieler, auch wenn da jetzt ab und zu mal einer auftaucht, dass einfach dieser Anspruch, da würde sich nicht viel dran ändern. Also Hamburg spielt ja jetzt schon um den Titel regelmäßig, wenn sie nicht gerade irgend so eine Phase haben. Und deshalb glaube ich, Meister Hamburg. Dahinter würde ich so einen Block sehen aus vielleicht Bonn und Schenefeld. Ich glaube, das ist so die einzige Mannschaft, die wirklich einen großen Schritt machen würde, weil die ähnlich wie Hamburg auch ohne ausländische Spieler auskommen und auch daran gewöhnt sind. Da ist zwar der deutsche Kader nicht so stark wie der bei Teams aus Weißenfels oder Leipzig oder Holzbücken übrig bleiben würde. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Truppe da einfach so eingespielt ist, dass sich einfach nichts ändern würde und dadurch würden sie halt diesen Sprung nach vorne machen. Wobei ich weiß gar nicht, ob der Kader jetzt nicht so stark ist. Also warum eigentlich nicht? Die absolvieren ja jetzt schon ausgeglichene Spiele. Also doch, ich glaube, Schenefeld und Bonn würde ich dahinter sehen. Dann kommt so dieser Block der Mannschaften, die vielleicht gerade jetzt am abhängigsten von ihren ausländischen Spielern sind und deshalb wären sie wahrscheinlich eher im Schlepptau. Leipzig, Weißenfels, Holzbüttgen, Chemnitz und tatsächlich auch SCD HFK Leipzig. Das spreche ich jetzt so aus, ohne irgendeine Reihenfolge, weil das lässt sich wirklich schlecht einschätzen. Bei Weißenfels vermute ich, dass da vielleicht so der talentierteste deutsche Rest bleiben würde. Gleichzeitig muss man sagen, also ich glaube, hier Hyttonen und Januszewskis, die haben irgendwie 20, 25, 30 Punkte auf dem Tacho. Und ich glaube, dahinter muss man lange, lange, lange suchen, bis da irgendwo, ich hatte es mir irgendwie notiert, 9 Punkte hat der Kollege Gebler. Also da gibt es schon zwei Spieler, die da ordentlich für Punkte sorgen. Und ich glaube, das würde Weißenfels nicht so gut verkraften. Also wahrscheinlich würden sie da ordentlich durchgereicht werden. Ich habe große Sympathien für den SCD HFK Leipzig. Ich finde, die Jungs machen das insgesamt super, haben eine stabile Truppe, eine sehr homogene und ausgeglichene Mannschaft. Gleichzeitig muss man sagen, Hakala und Sutole, die sind da auch punktetechnisch ganz gut unterwegs. Also würden die wahrscheinlich auch fehlen. Und in den letzten Jahren, Frommholt war ja Zugpferd und spielt auch dieses Jahr wieder mal top. Aber wenn ihm dann solche Leute fehlen, dann verliert man natürlich auch an Boden. Chemnitz würde ich da auch noch dazu rechnen. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen in der ähnlichen Kategorie. Dann hätte ich so eine Zwischenbrücke zu den zwei letzten Mannschaften. Und meine Zwischenbrücke heißt Berlin. Und zwar im Augenblick alleine wegen des Goalies. Also wir haben ja in Berlin Jahre gehabt, wo das war ja wirklich eine Mannschaft, die war, glaube ich, 80-90% Ausländer. Das hat sich dann irgendwann gelegt und die Ausländer, die da waren, waren jetzt meistens auch schlechter als so die besseren deutschen Spieler. Also es war jetzt nicht dieses Legionärsspiel, was heute gewohnt ist, dass man heute gewohnt ist, dass da Mannschaften sich irgendwelche finnischen Scharfschützen holen. Aber das hat sich natürlich schon dramatisch geändert. Ich habe jetzt gerade überlegt, wer da eigentlich noch als ausländischer Spieler gilt. Und ich glaube, Jami Savolainen, der ist mittlerweile langfristig integriert. Aber gut, hat einen finnischen Pass. Dieses Jahr ist Andersson dazugekommen. Ja, ist ein rustikaler Spieler, würde fehlen wahrscheinlich, wenn er nicht da ist. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ausgewogen. Aber Maciej Jastrzębski ist schon ein Torwart, der die letzten Jahre unfassbar wichtig für die Truppe war. Und wenn dann so ein Mann wegbricht, dann würde es schon wehtun. Die zwei Jungs, die dahinter warten, oder mittlerweile sind es, glaube ich, drei, da ist auf jeden Fall Talent vorhanden und die würden sich nicht blamieren, auf keinen Fall. Aber diese Stärke von Maciej und diese Erfahrung, die er auch aus der polnischen Nationalmannschaft mitbringt, ist nochmal eine andere. Und die letzten zwei, Dresden und Potsdam, würde ich dort auflisten. Und die Sache ist für mich relativ klar, weil also Potsdam sieht man dieses Jahr, ist mit Sicherheit erste Saison, also da muss man sich natürlich erstmal suchen und finden, aber natürlich fußt extrem auf den finnischen Zugängen. Und bei Dresden, das ist ja eine halbe tschechische Mannschaft, und wenn die weg sind, dann weiß ich nicht, ob sie die überhaupt nicht abmelden müssen, weil ihnen die Spieler fehlen. Also das wäre, glaube ich, eine relativ klare Nummer. Dann Pavel fragt, wie ist deine Meinung zu einer U19-Bundesliga in zwei Staffeln? Also ich bin davon überzeugt, es braucht dringend eine U19-Bundesliga, zumindest einen U19-bundesweiten Wettbewerb. Ich maße mir nicht an, einzuschätzen, wie groß die Nachfrage ist, ob die Teams da sind, die sowas absolvieren wollen und können. Deshalb würde ich jetzt ungern darüber sinnieren, ob jetzt irgendwie zwei Staffeln sinnvoll sind oder was auch immer. Ich denke, vielleicht ist es sogar ein Wettbewerb, wo es sinnvoll wäre, über dieses 3x15 nachzudenken, weil du dadurch Mannschaften auch bei einer kleineren Kadergröße konkurrenzfähig hältst. Und du kannst vielleicht regionale Spieltage abhalten, wo dann immer so drei Teams zusammenkommen. Man spielt immer zwei Spiele, 3x15, und tritt so in diesen bundesweiten Wettbewerb ein, hätte dann erstmal so einen ersten Format. Das fände ich eigentlich ganz charmant. Und warum? Weil, also es ist ja über Jahre hinweg immer so gewesen, dass sich die bundesweite U19-Konkurrenz an dieser deutschen Meisterschaft irgendwann am Ende des Jahres misst. Und das ist natürlich nicht besonders hilfreich, um so die Entwicklung der bundesweiten Nachwuchsabteilung einzuschätzen oder abzugrasen, auch wenn man zum Beispiel ein Scout ist. Es gibt halt diese regionalen Wettbewerbe, aber eigentlich wäre es Zeit, da einen ordentlichen Elite-Wettbewerb zu installieren. Dann habe ich zwei sehr, sehr schöne Fragen von Nils Hofferbert bekommen. Und ich fange mal mit so einer besonders spielerischen an. Er schreibt, erstelle deinen Bundesliga-Verein. Folgende Kategorien musst du mit deutschen Vereinen füllen. Jeder Verein darf nur einmal genutzt werden. Es gibt also so, er hat sechs geschrieben, ich habe es nochmal gesplittet, den letzten Punkt. Also es gibt sieben Kategorien und für jede Kategorie muss ich einen Verein aus der Bundesliga aussuchen. Also die Kategorien sind Standort, Halle, Fans, Livestream, Kader, Trikot und Wappen. Und wenn ich beim ersten Punkt, also Standort, jetzt Schenefeld wähle, darf ich jetzt bei der nächsten nicht mehr Schenefeld wählen. Schenefeld ist raus. Ich habe das jetzt hingekriegt. Ich habe tatsächlich die Mannschaften ausgesucht. Ich mache es mir aber ein bisschen einfach. Und zwar, ich nenne immer zwei Teams. Das erste Team, das folgt genau diesen Regeln von Nils. Das zweite Team, das ich nenne, ist Freiwahl. Also wenn ich will, könnte ich jetzt bei allen Hamburg schreiben oder was auch immer. Ja? Ich mache es mir noch schwieriger, indem ich da Berlin rausnehme. Weil dann würde ich bei der freien Wahl wahrscheinlich sehr oft Berlin sagen und bei der Auswahl wäre ich ein bisschen zu biased. Also Berlin ist raus, es bleiben 10 Mannschaften übrig. Wie gesagt, ich fange mit dem Thema Standort an. Also weil ich weiß, ich werde bei einem späteren Punkt Hamburg brauchen, sage ich jetzt einfach Schenefeld. Weil, so leid es mir tut, also in Deutschland will ich eigentlich in Berlin wohnen und wenn ich in Berlin, dann vielleicht noch Hamburg. Beim Rest bin ich ungewiss. Wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich Hamburg wählen. Punkt 2 ist Halle. Da habe ich an beiden Stellen denselben Verein, und zwar Potsdam. Also ich glaube, dass Potsdam hat in die Bundesliga jetzt endlich mal so eine richtig geile Arena reingeholt. Ich habe jetzt gesehen, sie haben da jetzt nicht alle Spiele absolviert. Natürlich wird es da einen ordentlichen Kampf drum geben, da regelmäßig zu spielen. Die MBS-Arena ist aber fantastisch und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, dort regelmäßig Event-Spiele auszurichten, vielleicht sogar in Zusammenarbeit immer mit dem Gästeteam, um da vielleicht so Sachen aufzubauen, die man dann nach außen hin gut für die Vermarktung der Bundesliga nutzen kann. Also eine super Ecke. Punkt 3, Fans. Ich habe immer sehr gerne in Chemnitz gespielt. Es gab Jahre, da wurde ich sehr kreativ beleidigt. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich fand das super. Es ist so ein bisschen Oli Kahn-mäßig. Also wenn man da jemanden hat, der dich da permanent bepöbelt und sich diese Bepöbelei so noch im Rahmen hält, finde ich das toll. Wenn ich Freiwahl hätte, würde ich vielleicht Chemnitz behalten und ich würde dann vielleicht noch ergänzen mit Holzbüttgen, wo es jetzt eigentlich auch ganz nett ist zu spielen, wobei ich da die Kulisse so ein bisschen monotoner finde. Also in Chemnitz fand ich das immer so ein bisschen lebendiger. Kaufering ist natürlich ein super Verein, den kann ich jetzt aber nicht nehmen, weil der nicht in der ersten Bundesliga ist. Und früher vielleicht sogar auch noch Weißenfels. War dann aber, oh jetzt kriege ich es wahrscheinlich ab, aber so ist es, war dann manchmal so ein bisschen Klatschpappenpublikum. Und dieses UHC, das fand ich dann irgendwann auch ein bisschen langweilig. Aber da muss ich, bei diesem Punkt muss ich aber auch sagen, mir fehlt jetzt so ein bisschen die aktuelle Erfahrung. Also ich glaube, die Spieler, die da in der Bundesliga unterwegs sind, haben da ein bisschen mehr Emotionen mitbekommen, können das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Bei den Livestreams, ja, ich glaube, da ist überall noch Verbesserungsbedarf. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Spiele zu kommentieren. Die meisten Kommentare, ja, die sind ebenfalls verbesserungswürdig. Gleichzeitig finde ich, das macht das so ein Spiel aber auch irgendwie wertiger. Ja, man hat so mehr das Gefühl, dass man sich tatsächlich irgend so eine ordentliche professionelle Übertragung anschaut. Außerdem kann man den Ton ausmachen, was ab und zu dann halt auch ganz sinnvoll ist. Also Holzbüttgen, Schenefeld würde ich sagen. So irgendwie. Ja, manche haben auch noch schön geschnitten. Ja, geht noch was bei allen. Kader. Ja, beim Kader habe ich mir hier tatsächlich diese Hamburger Karte bereitgehalten, weil ich finde den Hamburger Kader besonders spannend, weil er halt konstant ist. Also wir haben dort eben nicht diese Fluktuation durch ausländische Spieler und man kann mit dieser Truppe wirklich, wirklich gut arbeiten. Du hast da so ein paar positive Arschlöcher, mit denen du dem Gegner da auch das Leben unangenehm machen kannst. Und also auch bei der freien Wahl würde ich Hamburg sagen. Finde ich von den hinter Berlin, den 10 anderen Teams, glaube ich, am spannendsten. Trikots. Auch hier habe ich einen Verein, wo ich beide Plätze gleich besetze, und zwar Bonn. Ich hatte das auf der Liste für eine Konterpass-Folge und vielleicht machen wir das irgendwann mal auch. Denn das habe ich jetzt eigentlich schon mal ein Ergebnis verraten. Aber ich finde die Bonner Trikots dieses Jahr super sweet. Und vor allem die weißen. Das ist sehr minimalistisch. So Kragen und Ärmel einfach nur einmal mit einer Farbe verziert. So soll es sein. Finde ich top. Und beim Wappen. Wappen ist schwierig, weil keines der Wappen irgendeine Idee mitbringt, wo man sagen würde, guck mal, das repräsentiert jetzt Floorball ganz besonders gut. Und jetzt nicht nur den Verein, sondern irgendwie auch die Bildsprache der Sportart. Ich habe auch hier Sympathien zu Hamburg, weil das zwar ein super minimalistisches Logo ist, aber einfach funktioniert, sehr gut sichtbar ist. Ansonsten würde ich beim SC DHFK landen. Das ist so ein bisschen heraldisch. Ne? Da gibt es ja diese Tradition, dass man eher so mit diesen Wappen arbeitet. Ich bin ja ein ganz großer Fan des spanischen Fußballwappen. Also das ist alles ein bisschen oldschool. Aber wenn man sich anschaut, wie so San Sebastian oder wie Valencia, wie schön die verziert sind, da kann man sich denken, das ist so ein edles Viech, was irgendwie an so einer Wand von unserem Herrenhaus prangt und da irgendwie 50 Dynastien dahinter stecken. Das finde ich schon ganz brauchbar gemacht. So, also war doch eigentlich ganz brauchbar. Standort Schenefeld, Halle Potsdam, Fans Chemnitz, Livestream Holzbüttgen, Kader Hamburg, Trikots Bonn, Wappen SC der HFK. So. Und dann hatte Nils noch eine zweite Frage. Und zwar, mache ein Dreamteam Starting Six aus aktuellen Bundesligaspielern. Dann hat er mir noch so eine Aufgaben gegeben, wie alt die sein dürfen und jung. Und er war nicht der Einzige. Ich habe noch von anderen so diese Dreamteam-Aufgaben bekommen. Und ich habe mir überlegt, damit ich da jetzt hier nicht 7 verschiedene Stück aufbereite, mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfach, aber ich finde dann doch ein bisschen spannender. Ich habe 2 Teams aufgebaut aus den, was waren es denn jetzt mittlerweile? Naja, vor 20, 22 Jahren habe ich in Deutschland angefangen. Aus deutschen Spielern und aus ausländischen Spielern. Was waren die Top 6 deutschen Spieler und was die Top 6 Ausländer? Und auch das ist natürlich beides extrem schwierig, weil egal welche Position ich wie besetzt habe, irgendwie denke ich mir, ach komm, da muss doch noch der eine oder der andere rein. Und dann will ich auch niemanden beleidigen, mit dem ich gut befreundet bin. Und ach, hat's wehgetan. Aber gut, ich muss ja irgendwas aussuchen. Also habe ich es gemacht. Ich fange mal mit den deutschen Spielern an. Andreas Galert war einfach damals ein totaler Überspieler fürs deutsche Team und der hat es verdient, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb packe ich ihn einfach mal rein. Alex Burmeister ist ein Jahrhunderttalent. Ich weiß nicht, ob ich in die Klammer das Gewesen setzen muss, weil er sich natürlich in den letzten Saisons so ein bisschen aus dieser Szene verabschiedet hat. Ich hatte, glaube ich, vielleicht mittlerweile auch ein bisschen andere Prioritäten. Aber es war wirklich beeindruckend, was für einen Druck er auf den Gegner ausüben konnte. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie seine Abschlüsse, sondern fast eher sein Passspiel oder seine Rolle als Schalthebel im Schriesheimer Spiel. Weil das macht es natürlich noch mal schwieriger, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Also wenn du ein Passgeber bist, dann hast du ja 5 Leute auf dem Platz, 4 Passoptionen im Zweifel, wenn die Jungs sich gut bewegen. Wenn du ein Schütze bist, dann kannst du ja nur aufs Tor ballern. Aber wenn du das Spiel im Grunde mitgestaltest und dann auch noch die Option hast, natürlich einen Abschluss hinzubekommen, dann ist es besonders schwierig, dich aus dem Spiel zu nehmen. Und das war dann auch immer Alex' Stärke. Jetzt habe ich noch einen dritten Spieler zu vergeben oder einen dritten Platz. Und ja, da habe ich mir am schwersten getan, weil ich musste an Ingmar Penzhorn denken. Ich musste natürlich an Christian Fritsche denken, der über Jahre hinweg im Grunde so ein Dreh- und Angelpunkt im Leipziger Spiel war und auch der Grund, warum Leipzig über viele Jahre hinweg in den späten Nullerjahren auch im Grunde so die konstante und dominante Mannschaft war. Bote, Hoffebert, weil das jetzt nicht nur, weil er die Frage gestellt hat, sondern weil das natürlich Spieler sind, die ein neues deutsches Niveau reinbringen. Dazu gehört aber auch Flo Weißkirchen. Und ich nehme einfach Flo Weißkirchen hier mit rein, weil ich natürlich diese Effizienz und auch diese Produktivität halt beeindruckend finde. Das ist etwas, das man sonst nur von besonders guten ausländischen Spielern hat, dass die so effizient und so verlässlich und so konstant spielen, wie es Flo tut. Und deshalb ist er mein dritter Mann im Sturm. Defense, der eine ist super easy und das ist Ramon Ibold. Ich glaube, Ramon hat das deutsche Floorball über viele Jahre hinweg geprägt und war letztendlich einer der Spieler oder der verteidigenden Spieler, die auch dieses internationale Niveau mitgebracht haben und auch imstande waren, die Offensive wirklich gut mitzunehmen. Und ich denke, jeder erinnert sich noch an sein Tor gegen die USA, eine Sekunde vor Spielende, Rückhand, praktisch vorm Eckpunkt. Und das war halt Ramon. Also unfassbar talentierter Verteidiger, kreativ und offensiv gefährlich. Und sein Nachfolger in so einer Rolle ist natürlich jetzt Svensson Hoppe. Also das ist ein Spieler, der ist einfach körperlich präsent und der aber auch halt offensiv wirklich, wirklich gut Druck machen kann. Und er ist jetzt nicht so ein Verteidiger, der zwar offensiv ist, aber der dann halt relativ schnell überrannt wird und der halt diese defensive Verantwortung nicht übernimmt. Das passiert ja sehr, sehr schnell. Da gibt es ja einige Kandidaten, aber das ist nicht Svenssons Problem. Den Job macht er sehr gut. Auch hier habe ich natürlich noch an ganz andere Leute gedacht. Vor allen Dingen Michael Mirisch. Also das war ein Verteidiger in Leipzig, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich meine, er ist natürlich ein Nihilist vorm Herrn. Ja, also ihm ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, war immer so schwierig. Und trotzdem war es halt der warmherzigste Mensch, den ich damals in der Bundesliga kennengelernt habe. Und er war ein überragender Verteidiger, der immer übers Feld gefühlt spaziert ist. Und er hat halt trotzdem irgendwie 2, 3 Tore geschossen als Verteidiger. Mit so richtig giftigen, holprigen, 30 Zentimeter über dem Boden Schüssen zum entlegenen Pfosten. Ja, Micha, du hättest ja wahrscheinlich auch noch reingepasst. Und auf die Torhüter-Position. Auch da ist es natürlich nicht einfach. Ich hatte an Nils Hallerstede gedacht. Jetzt aktuell, ich glaube, mit Jan Sauerbier ist da auch ein Supermann in der Bundesliga unterwegs. Ich komme später vielleicht noch zu Jojo Pauser, der meines Erachtens nach zumindest zu einem ganz bestimmten Augenblick seiner Karriere der beste Torwart war, den es in der Bundesliga je gab. Aber dann doch für einen sehr begrenzten Zeitraum. Wen ich persönlich natürlich privat auch sehr gut kenne, wo ich aber auch weiß, dass das ein Torhüter war, der über Jahre hinweg eine unfassbare Konstanz dargelegt hat. Ich kann mich nicht an ein schlechtes Spiel von ihm erinnern. Er wird natürlich einige nennen können, aber ich nicht. Und wenn ich heute Bundesliga-Trainer wäre und jemand sagen würde, du wirst ihn haben, ich würde ihn mit allen zehn Fingern nehmen. Das ist Tom Nebe. Und eigentlich ist es schade, dass er in der Nationalmannschaft nie so eine größere Karriere gemacht hat, weil selbst wenn wir, das muss jetzt nicht Regionalliga sein, sondern man macht ab und zu mal ein internationales Turnierchen, der Junge ist einfach Wahnsinn. Und es ist sein Positionsspiel, es sind seine Reaktionen, es ist einfach diese Antizipation der Situation. Ja, du hast eine Scrimmage irgendwo im Slot, du weißt nicht, wo der Ball hingeht, dann schießt da einer einfach einen Volley raus und aus irgendeinem Grund ist da Tom und er hält ihn einfach mit der Hand fest. Und ich verstehe es nicht, wie sowas funktioniert. Aber Tom kann das. Und er kann es noch heute. Also, deutsche Aufstellung im Sturm. Weißkirchen, Galat, Burmeister in der Defense, Ibold, Svensson Hoppe und im Tor Tom Nebe. Bei den Ausländern auch eine schwierige Nummer. Vor allen Dingen, weil sich dann irgendwann diese ganzen finnischen Namen bei mir im Kopf vermischen. Aber einige habe ich voneinander unterscheiden können. Wen ich jetzt nicht aufgenommen habe, aber es sind natürlich Spieler, die ihre Zeit irgendwie geprägt haben. Das ist so dieses Duo Siptak-Duchan in Chemnitz. Es ist Roinar Koskinen in Weißenfels. Ja, das war ja, die waren der Grund, warum Weißenfels zu jener Zeit im Grunde die absolute Übermannschaft war. Es waren Etu Alto im Berliner Team 2000, ich glaube 2008 bis 2010, irgendwie so den Dreh. Wahrscheinlich Felix Klein, so der wandelnde Almanach des deutschen Floorballs, mich korrigieren können. Also natürlich hätte ich da auch gerne so einen Kraddochwill aus der Saison 2008, 2009 reingesetzt, aber ich will ja objektiv sein. Und insofern ist mein Trio Vainio, Eskelinen und Suhmen. Und warum die drei? Ich habe große Sympathien für den Spieler Eskelinen. Ich habe regelmäßig gesagt, dass ich ihn menschlich nicht besonders mochte. Aber ich fand es einfach grandios, wie er den Ball behandelt hat und was für Pässe er gespielt hat. Als ich dann irgendwann in meine zweite Karrierehälfte gewechselt bin in die Verteidigung, ich habe mir so gewünscht, einfach diese Pässe spielen zu können. Weil die kamen einfach jedes Mal präzise an und es waren jetzt nicht einfach nur Alibi-Pässe, Hauptsache ich bringe den Ball nach vorne, sondern er hat auch mal verzögert, hat gewartet, bis ein Spieler sich nach vorne bewegt, vielleicht nicht den ersten oder vielleicht nicht die erste oder die zweite Annahme bekommt, sondern die dritte, wenn es dann tatsächlich schon eine Situation ist, wo er auch direkt abschließen kann. Und das war ganz toll. Willi Vainio hat für Berlin gespielt, Saisons, schieß mich tot, 2000. 6 bis 8, 7 bis 9, nee, war ja eigentlich nur ein Jahr da, ne? Die anderen Finnen sind geblieben. Ja, ungefähr, also in dem Dreh. Und das war ein Spieler, ich hatte das Gefühl, für ihn lief die Zeit einfach langsamer ab. Also so wie für uns, wenn du einen Film guckst, guckst du den halt bei normalem Tempo und für ihn war das einfach alles ein bisschen langsamer. Ja? Und er konnte alles, in einer Sekunde hat er halt vier Bewegungen hinbekommen, wo jeder andere halt eine oder zwei hinbekam. Und das war fantastisch. Er war ja im Jahr davor, bevor er nach Berlin kam, hat er im Finale der finnischen Liga einfach nochmal zwei Tore gemacht und Helsinki damals zum Titel geschossen. Und insofern war das wahrscheinlich der prominenteste Spieler oder zumindest so in seinem internationalen Leistungsstatus beste Spieler, der in die Bundesliga meiner Meinung nach je gewechselt ist. Und der dritte, den ich genannt hatte, war Jule Suhmen. Das war auch relativ ein kurze Stage, glaube ich, in Leipzig. Ein Spieler oder ein Stürmer, der unfassbar athletisch war und druckvoll war und effizient war und auch pragmatisch gespielt hat. Und ich fand das toll. Also ich weiß, dass er dann mit Leipzig, glaube ich, nicht die allererfolgreichste Saison hatte. Aber ich habe mich gefreut, dass es so einen Stürmer gibt, der halt wirklich so eine Bulldogge ist. Also ich glaube, der hatte so einen Haaland-Vibe. Ne? Also so, der war sehr groß gewachsen, hat sich überall sehr sauber durchgetankt und war sehr, sehr schwer zu stoppen. Aber wie gesagt, man kann mit mir natürlich ewig streiten, wer da noch rein müsste. Ich weiß, es gibt auch noch einen Ansi Soini. Also so ein bisschen Gefühl, dass Soini da viel, 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 viele, viele Punkte gesammelt hat, aber dass das irgendwie so das Gesamtkonstrukt war. Und ich fand einfach diese Individual Skills dieser Jungs hier noch mal deutlich interessanter. In der Defense, ich halte die einfach tschechisch. Und zwar würde ich da, ja, ich könnte da natürlich wieder einen Karochvil 2015, 2016 reinpacken, aber mache ich nicht, weil ich bin ja objektiv, habe ich gesagt. Und deshalb, ich würde da einen Marek Brinzel reinpacken. Also ich bin ihm nichts schuldig, ich müsste nicht, aber ich bin da doch darauf erpicht, da jemanden reinzupacken, wo ich selbst die größten Probleme hatte, gegen zu spielen. Und Marek, der hat ja, bevor er damals nach Berlin gewechselt, hat er für Chemnitz gespielt. Und er war einfach zu groß. Und er war einfach immer im Weg, aber auch nicht langsam. Und das fand ich unglaublich anstrengend. Und dann bin ich irgendwann zu ihm nach dem Spiel gegangen und habe gesagt, du, willst du nicht in einer echten Stadt wohnen? Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann war er eine Woche später, pennt er auf meiner Couch. Ja, so war das ungefähr. Jetzt sind natürlich alle beleidigt in Chemnitz, aber das ist halt die historische Wahrheit, die kann man nicht verklären. Mein zweiter Spieler ist Radek Kraus. Auch ein Spieler, den ich aus der Vergangenheit gut kannte und der in der Bundesliga meiner Meinung nach viel zu wenig Ansehen hinterlassen hat. Weil was Radek geschafft hat, war, dass er mit einer ordentlich geschwächten Hamburger B-Mannschaft 2009 den Pokal gewonnen hatte beim Final Four in Leipzig. Und also wenn man sich das rückblickend nochmal anschaut, was da los war, also dass diese Mannschaft den Pokal gewonnen hat, ich versuche jetzt zu überlegen, ob es so eine Überraschung oder so ein Upset irgendwann mal wiedergegeben hat und jetzt nicht nur in der Saison oder irgendwie in der dritten Pokalrunde, sondern tatsächlich irgendwie in einem entscheidenden Spiel. Mir fällt nichts ein. Und Radek war da tatsächlich absolut essentiell. Er war ein unfassbar unangenehmer Spieler. Er hat Memes gepostet, bevor es Memes gab, wo er immer Spaß dran hatte, mit irgendeiner Kettensäge durch die Gegend zu laufen. Also jetzt nicht irgendwie Millet-Style, sondern eher so spielerisch gedacht. Und er war tatsächlich ein ziemlicher Schlachter. Gleichzeitig war er unfassbar schnell und hatte so einen richtig giftigen, starken Schuss von hinten. Und das war ein Verteidiger, den willst du eigentlich auch eher bei dir in der Truppe haben als beim Gegner. Und was das Tor angeht, in das muss ich jetzt auch noch jemanden reinsetzen. Ich habe als erstes an Krotogini gedacht, der in dieser Zeit Reuna Koskinen Weißenfels auch in den schweren Spielen mal über Wasser gehalten hat. Ich hatte auch an ein paar von den finnischen Spielern gedacht, die da waren. Das waren auch alles irgendwie brauchbare Leute. Könnte ich jetzt eine Dame reinsetzen, würde ich Inge Kult sagen. Aber das würde dann wahrscheinlich ein anderer Wettbewerb sein. Jedenfalls Inge ist auf jeden Fall auf Platz 1 bei der Damenaufstellung, die ich nicht mache, weil mir da eine gewisse Kompetenz mittlerweile fehlt. Und da würde ein Ergebnis rauskommen, wo, glaube ich, niemand Spaß dran hat. Ich bleibe bei Blombergs. Also ich glaube, dass Blombergs jemand war, der nicht nur eine Mannschaft über zwei Saisons hinweg auf einem ganz anderen Niveau gehalten hat. Also Dresden war ja diese unfassbar unangenehme Mannschaft, die dann deutlich erfolgreicher war, als sie eigentlich auf dem Blatt hätten sein müssen. Hauptsächlich dank ihm. Und das jetzt nicht nur deshalb, weil er hinten unfassbare Dinger gehalten hat, sondern der Junge ist ja Topscorer unter den Torhütern. Also der hat ja nur zwei Spielzeiten gebraucht. Und wie viele Assists der gesammelt hat, das war ja verrückt. Und das war ja auch, das hat ja auch diesen Spielstil von Dresden begründet, dass du als Gegner wusstest, wenn der Ball beim Torhüter landet, können wir da jetzt nicht irgendwie die Spieler irgendwie kreativ zustellen, sondern wir müssen sofort zurück und wir müssen halt uns defensiv solide aufstellen. Und das schafft wiederum Spielraum für Dresden und entlädt die Verteidigung natürlich von irgendeinem unnötigen Druck. Also Blombergs, mein Mann in der Kiste der Ausländer. So, reicht jetzt aber auch. Brand in der Felsung schreibt, wann FBL-Comeback? Also, die Zeit ist wahrscheinlich tatsächlich fortgeschritten. Ich werde in dieser Saison meinen 42. Geburtstag feiern. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit verging. Ich fühle mich tatsächlich fitter als in meinen letzten 2 Saisons. Und ich muss auch sagen, und ich weiß, es ist eine unpopular opinion, aber weil ich das in den letzten Jahren nicht so gespürt habe, traue ich mich, das jetzt auszusprechen. Ich würde sagen, das sportliche Niveau der Bundesliga ist in den letzten 1,5 Jahren gesunken. Ich habe es noch nicht richtig identifizieren können, woran das liegt. Aber insgesamt finde ich, sind die Spiele viel weniger kontrolliert, sind Spieler auch sehr oft technisch von Situationen überfordert. Also da gehen so Bälle verloren, werden verstolpert, wo du dir denkst, ach, das haben wir aber schon mal besser gekonnt. Und irgendwie bilde ich mir jetzt ein, würde ich jetzt so 2 Monate lang noch ein bisschen mehr trainieren, kann man mich da auch in der einen oder anderen Mannschaft mal ins zweite oder dritte Verteidigerpaar einstellen und ich würde meinen Job immer noch erledigen. Also, warum nicht? Ich meine, es war ja dann auch der Grund, warum ich ein bisschen länger spielen konnte. Ich hatte ein gutes Positionsspiel, die Truppe, die ich immer auf dem Platz hatte, die hat irgendwie gut geklebt und es gab wenig Gegentore. Das würde ich, glaube ich, noch erledigen können. So, JojoUHC42 schreibt: Wer ist dein Überraschungsjugendspieler in der ersten Bundesliga? Young Players to Watch, würde ich das vielleicht nennen. Also in der ersten Bundesliga, ich fange mal mit der zweiten Bundesliga an. Natürlich my man, Floorballer mit Supernamen, Finjus Jonathan Mommsen. Ich bin immer noch fasziniert von dem Jungen, 17 Jahre alt, 24 Punkte, 18 Spiele in 5 Spielen. 5 Spielen hat der Junge 24 Punkte, 8 Punkte, glaube ich, Vorsprung vom Zweitplatzierten. Ich muss sagen, ich kenne ihn natürlich kaum. Spielen gesehen habe ich ihn auch nie live. Ich drücke ihm ganz doll die Daumen, dass da was draus wird. Die harten Gegner müssen noch kommen, aber toll, dass es solche Talente gibt. Wenn ich jetzt etwas seriöser antworten sollte, dann würde ich natürlich sagen, Anton Weihrauch. Also ich glaube, es gibt im Augenblick kein deutsches Floorball-Talent, das diese Kombi aus Spielübersicht, also aus einer gewissen individualtaktischen Reife, Technik und Körperlichkeit in dem jungen Alter schon so gut zusammenbringt wie Anton. Noch dazu ist er unglaublich ruhiger, weiser junger Kerl, sehr bedacht, macht keinen Unsinn. Das bedeutet aber nicht, dass er irgendwie lethargisch ist, sondern er brennt in jedem Spiel. Und er ist ja Kapitän der U19 gewesen, wurde jetzt auch völlig zu Recht in die Herren-Nationalmannschaft nominiert. Und ich drücke ihm die Daumen ganz, ganz doll, dass da eine richtig, richtig tolle Floorball-Karriere draus wird. Wer es nicht weiß, Anton war so ein bisschen in so einer Phase, macht er jetzt Fußball oder macht er Floorball? Ist tatsächlich bei Floorball gelandet, obwohl er ein sehr guter Fußballer war. Und das finde ich ganz interessant, weil das war ja früher genau andersrum. Also wenn du so ein Spieler warst, der immer noch einen anderen Sport spielen konnte und gut darin war, dann ist er dorthin. Und Floorball war dann immer so eher so Plan B, C, wenn man dann irgendwie doch weniger machen will oder vielleicht nicht so motiviert ist oder dann halt in dem anderen Sport nicht so gut. Und Anton gehört halt zu denjenigen, die das Talent haben, eigentlich spitze zu sein, auch in einem anderen Sport und sie machen Floorball. Außerdem hat er mich praktisch aus meiner Karriere hinaus begleitet, weil er in diesem ganz skurrilen Offensivtrio den Center gespielt hat. Ich glaube, er war 16 und Christian war 39, ich war 39. Und deshalb war das so ein bisschen geriatrische Betreuung. Aber gut so. Anton, hast du gut gemacht. Ich drücke die Daumen. Dann von einem Berliner Spieler, und ich nenne ihn jetzt einfach mal nicht, damit er bei seinem aktuellen Trainer keine Haue kriegt. Kannst du dir vorstellen, nochmal als Trainer in die erste Bundesliga zurückzukehren? Ganz ehrlich, ja. Und wäre ich jetzt im Frühling nicht weggezogen, hätte ich es wahrscheinlich auch getan. Weil, also trainieren macht mir wirklich super viel Spaß. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, muss ich sagen, hat es eigentlich auch jedes Mal gut funktioniert. Ich hatte, glaube ich, immer so das Talent, auch wenn die Truppe erhebliche Schwächen hat, dass wir gemeinsam immer so Wege gefunden haben, wie man die minimieren und verstecken kann und wie man halt darauf aufbaut, was man hat. Und es war für mich eigentlich schon immer sehr erfüllend. Das Problem ist, und deshalb habe ich das auch dann irgendwann, wann war ich eigentlich zuletzt Trainer? Ich glaube 2016, 2019. Irgendwann habe ich mir gedacht, du kannst das nicht nebenbei machen. Das funktioniert nicht, weil ich denke dran halt am Abend, du schläfst damit ein, morgens wachst du auf und denkst darüber nach, wie du letztendlich deinem linken Flügel erklärst, dass er halt nicht auf diesem Spot halt spielen kann, sondern dass du ihn ganz woanders brauchst und dass er sich halt auf eine andere Art und Weise halt einfügen muss. Und du überlegst und das, deine Gedanken rotieren halt über Lösungen, über Szenarien, die halt die Mannschaft voranbringen können. Und das wollte ich einfach irgendwann auch nicht mehr. Und es ist halt eine Belastung. Und wenn du Bundesliga-Trainer machst, ich glaube, das ist etwas, wo mir Tillmann beipflichten kann, wenn du den Job richtig machst, so dass du mit dem Gefühl in die Partie gehst, ich habe die Truppe maximal vorbereitet, dann ist es ein Vollzeitjob. Und den kriegst du natürlich nicht bezahlt oder sehr gering bezahlt. Und das ist dann natürlich etwas schwierig. Ich war jetzt tatsächlich in Kontakt mit so einer internationalen Nummer, wo das vielleicht nochmal spannend sein könnte. Aber auch da überlege ich mir einfach, ist es die Zeit in deinem Leben, wo du da nochmal diese ganzen Gedanken und Gefühle rein investierst? Und das ist sehr schwer zu beantworten. Das gebe ich gerne zu. Gut, was kommt als nächstes? Sarah schreibt, wer steigt aus der zweiten Bundesliga auf? Also da muss ich sagen, würde es mich überraschen, wenn es nicht Kaufering und München sind, weil sonst sehe ich eigentlich keine ernsthafte Konkurrenz, die in so einer Serie bestehen könnte. Also Baltic Storms höre ich ja viel Gutes drüber. Das, was ich gesehen habe, das wirkt auf mich so noch nicht so ganz defensiv reif. Es ist, hat nicht die Homogenität, also diese Ausgewogenheit, die Kaufering und München haben. Bei Lilienthal habe ich so ein bisschen das Gefühl, der Verein hat so ein Glasdach erreicht, also dass es da jetzt nicht so viel mehr weitergeht. Und wenn ich mir eine Truppe in der ersten Bundesliga zurückwünschen würde, dann wäre es, glaube ich, TV Eichhorn Bremen. Also vielleicht ist es ein bisschen Nostalgie, aber die Zeit damals war eigentlich immer sehr schön. Ich meine, die Truppe war toll und irgendwie wäre es nicht schlecht, wenn dieser Standort Bremen auch wieder floorballtechnisch mehr zu sehen ist. Ich glaube, jetzt sind sie in der unteren Tabellenhälfte, zweite Bundesliga Nordwest. Ja, weiter Weg zurück, aber Kascha und Co., ich drücke euch die Daumen, dass es irgendwann mal klappt. Nächste Frage von Nebeeis 7. Wann macht ihr Doppelspitze bei FD? Also wann würden Tillmann und ich den Floorball-Verband Floorball Deutschland leiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre unglaublich schlechtes Spitzenpersonal. Also jetzt unabhängig davon, dass ich auf einer Insel bin. Ich würde mit Sicherheit am Föderalismus scheitern, für den man sehr, sehr viel Geduld braucht. Und deshalb habe ich ja auch sehr viel Respekt für die Personen, die den Job machen. Und ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass ich ihn viel besser machen würde. Trotzdem sieht man vielleicht ein paar Sachen von außen, die man nicht sieht, wenn man im Wald steht. Und deshalb trauen wir uns dann regelmäßig trotzdem auf Sachen hinzuweisen, die vielleicht anders laufen sollten. Ich wäre wahrscheinlich auch frustriert von dem Umstand, dass der Dachverband mit einem Budget arbeiten muss, das absolut unverhältnismäßig ist. Und solange man jetzt nicht die richtigen Instrumente hat, dann macht es auch keinen Sinn, ein Haus zu bauen. Also ich bin da im Augenblick so ein bisschen desillusioniert. Ich glaube, viele Sachen kommen gut voran, das kriege ich mit. Wir werden dazu auch ein paar Sonderfolgen machen, um zu sehen, was für neue Sachen entstehen. Das ist alles toll. Aber damit die Sportart halt tatsächlich wirklich einen Sprung nach vorne schafft, müssen wir mit ganz anderen Strukturen arbeiten. Und dafür braucht es halt eine gewisse Freiheit und wo man sich halt wirklich einen Fahrplan bauen kann, dass man in den nächsten 3+2 Jahren, sag ich mal, sich über gewisse regionale Bedenkenträger einfach hinwegsetzen kann, dass auch vielleicht etwas Kollateralschaden entsteht, weil es dann heißt, ja, aber hier gehen ein paar Mitglieder verloren, weil nehmt ihr zu viele Mitgliedereinnahmen oder die Beiträge sind so hoch. Ja, dann ist es so. Aber man schafft es irgendwie, dass man halt vielleicht einen gesünderen Verband hat, der halt Projekte angehen kann, die man sich jetzt halt nicht leisten möchte, will, soll. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, das ist jetzt eine Herausforderung, die gibt es jetzt nicht nur im deutschen Floorball-Verband. Also das ist, einerseits in der gesamten Flowboy-Szene, ich glaube, die einzigen, die das dann doch resolut durchgezogen haben, waren die Tschechen. Alle anderen tun sich da ein bisschen schwerer. Den Schweizern geht es vielleicht ein bisschen besser, weil da einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Geld im Spiel ist. Aber wenn man sich in Deutschland umsieht, damit hat ja im Grunde jeder Dachverband zu kämpfen. Ich habe diese Woche einen Artikel geschrieben, der heißt die Playtomisierung des Sports. Könnt ihr euch bei athleticfuture.de durchlesen, wo ich auch darauf anspiele, dass einfach dieses föderale System und dass diese Strukturen der Verbände und Vereine es halt sehr, sehr schwierig machen, neue Trends und Sportarten, die eigentlich viel besser für die Zukunft gewappnet sind, ihnen auch diesen Raum zu geben. Und stattdessen besetzen ihn halt Verbände und vor allen Dingen Vereine, die eigentlich ideenlos dahin siechen, aber weil sie nun mal hier schon so ewig sitzen, dann machen sie halt auch keinen Platz frei. Und man muss sich da halt durchsetzen, dadurch, dass man halt einerseits bessere Ideen hat, aber man braucht einfach auch die richtigen Instrumente dafür und die kosten Geld. Und das müssen wir als Sportart bereit sein, auszugeben. Nächste Frage. Norman Krevet will wissen, hast du schon Floorball League 2010 ausprobiert? Das hätte ich schon in der letzten Episode beantwortet, weil es Tillmanns Punkt war. Das habe ich gemacht 2010 und ich war schon damals enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer da jetzt irgendwie regelmäßig irgendwie EA Sports, ob es jetzt NHL oder Basketball oder was auch immer ist, das habe ich in 2010 gezockt. Ja, habe ich schon deutlich weniger gezockt. Naja. Ich glaube, der erwartet was anderes. Ich wäre fast bereit, lieber so ein 2D-Spiel, wo du irgendwelche Punkte von links nach rechts spielst, also wo man sich gar nicht 3D-technisch irgendwas bemüht aufzubauen, als dieses Relikt zu spielen. Bitte, 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 wenn jemand irgendwie die entsprechenden Kontakte hat, baut doch endlich mal was Neues. Ja, wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, ob der Markt dafür da ist, das gut zu finanzieren. Schwierig. Bino Pirato, der stellt eine Frage, die wir auch in der letzten Folge dann angesprochen hatten. Und das ist uns zwar, was geht mit diesem neuen WM-Plan? Also diese IFF-Idee, dass WM alle 4 Jahre stattfindet und dazu ganz andere Qualifikationsstrukturen installiert werden. Und es ist total unübersichtlich. Ich mach's kurz. Ich habe schon gesagt, ich finde, das ist eine absolute Katastrophe. Und der Grund ist, damit eine Sportart öffentlich sichtbarer wird, braucht sie halt A, sie braucht Geschichten und B, sie braucht eine Transparenz, damit man ihr überhaupt folgen kann. Also damit man sie spürt, damit man weiß, das passiert, diese Mannschaften spielen dort und es hat den und den Wert und dann, das zahlt im Grunde auf dieses Geschichteerzählen mit ein und das bedeutet, es entsteht Inhalt, es entsteht Content und diesen Content kann man dann auch nach außen tragen und erzählen und die Sportart vermarkten und neue Leute ansprechen und so weiter und so fort. Und was wir hier machen ist, dass wir uns einerseits einfach das Programm rausstreichen, damit wir ja nicht zu viele Geschichten haben, die wir erzählen dürfen. Und wir machen es halt unfassbar kompliziert. Es ist halt irgendwie Layer. Mich erinnert das so an diese, wie hieß diese Serie? Dark. Dark war doch diese Serie bei Netflix, wo es so verschiedene Zeitstränge gab und man so in der Zeit herumgereist ist, immer wenn dieser Hauptprotagonist oder Protagonistin durch irgendeine Höhle durchspaziert sind. Und als du irgendwie schon, eigentlich hast du schon aufgegeben, diesen ganzen Konstrukt zu verstehen, und dann kam eine neue Season und dann gab es noch mal so einen zusätzlichen 5. Zeitstrahl, wo du noch mal irgendwie 50 Jahre in die Vergangenheit oder Zukunft gereist bist. Also so ungefähr denkt die IFF, wenn sie neuen Strukturen baut. Schreiber, S-R-E-J-B-R, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Schreiber, Rechenaufgabe, oder, ach so, nee, Entschuldigung, Rechercheaufgabe. Warum nennt man ein turbulentes Spiel Hawaii Game? Ich hatte damit schon mal zu tun, weil ein Schweizer Trainer meinte zu mir mal, hört auf, Hawaii zu spielen. Und ich fühlte mich beleidigt, weil ich gerade hoch und runter und hoch und runter gehasselt bin. Und ich dachte, er wirft mir vor, ich würde nur auf dem Strand liegen, wie auf Hawaii. Und dann musste man mir erklären, nee, das bedeutet, dass man so hoch und runter und ohne Kontrolle spielt. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt recherchieren. Wahrscheinlich gibt es dafür eine Begründung. Ich würde spontan sagen, entweder es geht um so diese fehlende Konzentration, also dass man sich sehr bequem macht und einfach nur so Spaß hat. Entweder das oder es hat irgendwas mit Pearl Harbor zu tun. Und es geht um absolutes Chaos. Das wäre mein zweiter Guess. Michael Borchardt, er fragt Final Four Konterpass Show am Samstag. Ja, da steckt nämlich eine Idee dahinter. Wir hatten gegrübelt, ob wir nicht was ganz, ganz, ganz Spezielles versuchen aufzubauen. Vielleicht könnte man das dann auch irgendwie regelmäßig wiederholen. So ein ganz spezielles Konterpass-Event. Aber ich überlege gerade, ob ich das jetzt verraten soll. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, vor allen Dingen, weil wir auch noch gar nicht wissen, ob wir einen Zwicker aufschlagen. Siehst du, das ist nämlich der Nachteil, wenn man an einem solchen Ort so eine Veranstaltung austrägt. Also wäre das jetzt Hamburg, München, Köln, Berlin? Selbstverständlich, sind wir gebucht. Aber Zwickau, ne, da weißt du nicht, ob du ankommst. Na, doch, tust du schon. Wir überlegen es uns, wir machen es sehr gerne. Wir müssen es nur gut planen. Dann, Vijay schreibt, Schläger deines Lebens. Und ich glaube, mit Schläger deines Lebens meint er, ob es irgendwann mal einen Schläger gab, an den ich mich ganz besonders erinnere, dass ich mit ihm viel Spaß hatte. Mir fallen zwei Floorball-Schläger ein. Der eine war 2002, 2003. Also es war in meiner Juniorensaison, die ich in der ersten tschechischen Liga gespielt habe für Bohemians. Und damals gab es einen Vertrag im Verein. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer Folge erzählt, aber ich sage es trotzdem. Damals hatten wir einen Ausrüstervertrag mit Excel. Und Excel waren einfach unfassbar schreckliche Schläger. Also damals hieß es irgendwie so langsam, sehen Sie sich die alle Schläger irgendwie ähnlich, aber es stimmte einfach nicht. Excel waren einfach 250 Gramm schwerer. Also das war vielleicht ein Selbstverteidigungsinstrument, aber als Floorball-Schläger nicht wirklich zu gebrauchen. Natürlich haben damit auch ein paar Profis gespielt, wurden dafür wahrscheinlich bezahlt, keine Ahnung. Es war ein schrecklicher Schläger. Und gleichzeitig kamen diese ersten super leichten Fatpipe-Schläger. Und mein Mitspieler, Jiří Jakoubek, irgendwann auch Nationaltrainer geworden und eine große Nummer bei Tatran, und er meinte, Jungs, ich habe Connection zu dem Typen, der Fettpipe-Schläger nach Tschechien bringt. Und wenn ihr wollt, ich mache eine Sammelorder, dann kriegen wir das Zeug billiger. Und dann wird das ganz toll und dann habt ihr die. Und wir dachten irgendwie, das ist ja Hammer, weil also damals Fatpipe, das war wirklich eine Trendmarke. Das gibt es jetzt heutzutage nicht mehr, da sind irgendwie alle Marken ähnlich. Aber damals war das so, Fatpipe war so the hot shit. Und da hat Ostrava damit gespielt und auch in der Nationalmannschaft. Und du hast gesehen, die Schläger haben so ganz speziell geglänzt und die Kellen waren gefühlt zweimal so groß wie so die anderen Kellen, die dann irgendwie so nochmal seltsam verbogen waren. Und du wolltest den Schläger haben. Und noch dazu waren die in diesem Sammelrabatt günstiger, als wenn wir sie über den Verein beziehen würden. Und George hat damals glaube ich, 20 von diesen Schlägern besorgt, in der Mannschaft verteilt. Und dann gab's den allergrößten Anschiss, den man sich vorstellen könnte. Weil natürlich hat der Vereinschef das nicht so gern gesehen, dass er hier gerade einen Vertrag mit Excel abgeschlossen hat und die halbe Juniorenmannschaft holt sich um die Ecke eine komplette Fatpipe-Ausrüstung. Und wir waren kurz davor, aus dem Verein zu fliegen. Also wir hatten wirklich nur Glück, dass wir halt gewisse Leistungsträger waren und deshalb haben wir gesagt, na gut, also bevor wir die Spieler verlieren, dann kriegen die einmal auf die Schnauze und dann war's das. Und wir mussten dann, das paradoxerweise hatte ich damals noch einen Unihawk-Schläger und mit dem durfte ich spielen in dieser Excel-Truppe. Aber ich durfte nicht mehr mit dem neuen Fatpipe-Schläger. Das hat mir tierisch leid getan, weil ich für die Schule habe ich nämlich mit dem Fatpipe-Schläger gespielt und es war ein Traum. Und immer wenn ich im Verein war, musste ich mit so einem alten Unihawk-Schläger spielen. Grauenhaft. Ja, also an den erinnere ich mich gerne. Das war so ein Fatpipe Whiz oder Raw oder sowas. Hammerding. Und später habe ich dann natürlich so ein bisschen eine Verbindung zu Salming gehabt beruflich und hab mich aber gar nicht gezwungen gefühlt, mit den Schlägern zu spielen. Also diese ganze Quest-Serie, die war einfach super. Also das waren so schön neutrale Schläger, die konntest du dir immer so ordentlich einrichten, dass jeder Spieler irgendwie so die Biegung hatte, die er wollte. Irgendwann kamen auch diese super leichten Serien, die brachen dann zwar, wenn du den Schläger böse angeguckt hast, aber ich habe die damals umsonst kassiert, insofern hat mir nichts ausgemacht. Und das war dann nochmal ein kleiner Gamechanger, weil ich wollte immer so die leichtesten möglichen Schläger haben, damit ich damit in der Luft rumfummeln kann. Und das war schon ganz, ganz nett. Ja, die beiden wahrscheinlich, würde ich sagen. So, dann hat Stefan, ich glaube, es ist ein Berliner Stefan, mir so eine Liste geschickt. Und das ist so eine Liste an so Stichworten, zu denen ich wahrscheinlich immer nur eine Sache sagen soll. Wird schwierig, aber ich versuche ganz schnell durchzugehen. Bester in Klammer mit Bindestrich Spieler. Und jetzt weiß ich nicht, ob bester Spieler oder bester Mitspieler. Also, wenn ich da jetzt noch, das habe ich eigentlich schon erzählt, also auf dem Feld wahrscheinlich Eskelinen und Vainio, Torhüter würde ich sagen Nebel und punktuell wahrscheinlich dann wirklich Johannes Pauser in diesem Jahrgang 2008, 2009. Das war einfach ein Torhüter von einem anderen Planeten. Also, er sah so aus wie so ein Fisch auf dem Trockenen, planschte immer so hin und her, aber aus irgendeinem Grund hat er dann halt mit seiner Hacke aus dem Winkel dann so einen Ball rausgetreten und ach, ganz wahnsinnig. Wobei ich jetzt auch ein bisschen überlegen muss, ich glaube, so Spieler, also es ist immer schön, so einen schnellen Flügelspieler zu haben, der 50 Tore in der Saison macht. Aber darüber hinaus gibt es halt so Spieler, die einfach die Mannschaft stabil halten, die Balance halten, die so diese Spielintelligenz haben, dass das Spiel nicht zu weit nach vorne und nach hinten kippt. Das ist etwas übrigens, das haben finnische Spitzenspieler. Spieler, die vorne für die Punkte sorgen sollen, selten. Aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen. Und da fallen mir natürlich, zumindest aus Berliner Sicht, Spieler wie Fabio Witte oder wie Christian Keil ein, die wirklich bei sowas unfassbar verlässlich waren. Also große, wichtige Mitspieler aus der Vergangenheit. Schönstes, wichtigstes Tor. Ich weiß nicht, ob es sich allgemein bezieht oder auf mich. Wichtigstes Tor, also international würde ich sagen, 2008 Finale, Tero Titu. Kriegt einen Ableger von Hyvärinen und du weißt 10 Sekunden davor schon, der wird ihn einfach nur ins leere Tor schieben und dann ist es so und Finnland ist Weltmeister. Das wäre wahrscheinlich international. Schönstes, wichtigstes Tor von mir. So, ich glaube, das schönste Tor, das habe ich, weiß ich gar nicht, das Jahr gegen Grimma, da hoppelte der Ball in unserer Abwehrzone rum und ich habe ihn in die Luft geschlagen. Und dann nochmal in der Luft getroffen und dann nochmal über einen Verteidiger gelupft. Und plötzlich stand ich vorm gegnerischen Torhüter und habe ihm aus der Luft zum Pfosten gelenkt. Und es kann sein, dass auf dem Weg zum gegnerischen Torhüter der Schläger ab und zu mal über dem Knie war. Aber Grimmer hat sich gar nicht beschwert. Ich glaube, denen hat das Tor auch gefallen. Also hat sich niemand beschwert. Und Michael Lachenmeier kam zu mir und meinte, es war der Schiedsrichter damals. Keine Sorge, Jan, schöne Tore müssen zählen. So, wenn es jetzt um die Bedeutung von Toren gehen würde, dann würde ich sagen, ja, 2009 war das, glaube ich, Bronze gegen Bremen, Overtime, drittes Spiel. Und ich krieg den Ball, lauf mit dem Ball so links weg zur Flanke und ich schieße. Ich glaube, Timothy Lizotte war damals im Tor. Und ich hatte das Glück, ich war so genau in dieser Achse, wo du den Ball fliegen siehst. Und du siehst halt, diese Sekunde, die er fliegt, die kommt dir dann, weißt du, diese 8 Sekunden, die du gefühlt, wo du genau weißt, du weißt es, der wird am Pfosten reinsenken und es wird ein Tor. Und du verfolgst das und dann siehst du nur noch das Netz zappeln und dann ist einfach Freude pur und du läufst in die Ecke und plötzlich stürmen halt 20 Leute auf dich zu und begraben dich. Das sind so die Tore, an die man sich noch ein bisschen mehr erinnert. Paar Jahre später, glaube ich, noch irgendwie so was in Chemnitz, wo irgendwie so von der Mittellinie ein Tor gemacht und dann fällt er irgendwie von oben dem Torhüter auf dem Helm und du siehst, wie er sinkt und wie er wahrscheinlich dem Torwart wirklich hinten drauf fallen wird und dann ist er im Tor und dann fällt er da rein und dann freuen sich alle. Ja, das sind dann so die Tore, die man so im Blick noch hat. Bestes Spiel. Bestes Spiel. Bestes Spiel. Das war, glaube ich, in dieser Serie hatte ich einen zweiten Spiel, hatte ich, glaube ich, 8 Punkte, 4 Tore, 4 Vorlagen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich hatte auch zweimal, überraschenderweise gegen Dresden, hatte ich zweimal ein Drittel, in dem ich 5 Tore gemacht habe. Und beide Male war es ein bisschen skurril, weil in dem ersten Spiel habe ich die 5 Tore im ersten Drittel gemacht und ich habe mir gedacht, okay, heute wirst du irgendeinen unendlichen Rekord brechen. Und nach diesem Drittel, ich habe einfach keinen Punkt mehr gesammelt. Aus irgendeinem Grund habe ich im ersten Drittel 5 Tore und danach einfach keine Vorlage, nix. War alles vorbei. Und das zweite Spiel war genau das Gegenteil. Das war ein schreckliches Spiel. Ich kann mich erinnern, in dieser großen Arena in Dresden. Und wir haben extrem viele Tore kassiert und lagen, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung, 4-7 hinten. Und ich habe im letzten Drittel, ich glaube, Stefan Jahn war damals Jans war damals im Tor, weiß ich nicht mehr. Und ich konnte jeden Ball aufs Tor schicken und er ging rein. Und ich habe ein Tor, zwei Tore, drei, vier, fünf Tore gemacht in diesem letzten Drittel. Und ich erinnere mich, auf der Tribüne war Rico Hase, Döbelner Vereinslegende. Und ich hatte damals noch so eine ambivalente Beziehung zu ihm oder zu Döbeln. Was ich nicht wusste ist, was er noch mehr hasste als uns, war Dresden. Und deshalb hat er wirklich ehrlich, herzhaft gejubelt und mich angefeuert bei jedem Tor. Und das war eigentlich ganz, ganz schön. Ja. So, wenn man jetzt irgendwie so sein eigenes Spiel mal nennen müsste. Es gab auch so Zeiten, das fällt mir jetzt alles gerade ein. Ich hatte mal ein Turnier, 2007 oder 2008 war das so ein Vorbereitungsturnier in Gröningen. Einfach so ein total unwichtiges Großfeldturnier. Aber aus irgendeinem Grund hat der Schläger damals genau das gemacht, was man wollte. Also wenn ich von der Mittellinie einmal geschwungen habe, ging er ins Eck. Also es war ein Traum. Und ich konnte das in den Jahren darauf in der Form eigentlich nie wiederholen. Und habe mir immer gedacht, was war damals in Gröningen anders? Luftfeuchtigkeit, Erdrotation, irgendwas hat dazu geführt. Ja. Ja, das waren die schönen Zeiten. Da steht hier noch, schlechtestes Spiel. Viele Spiele, wo du das Gefühl hast, du hast diese Regenwolke, egal wo du hinläufst, da, die zieht hinter dir her und es regnet dir immer irgendwie so nach. Ich habe, glaube ich, ab und zu mal von diesem ganz skurrilen Spiel in Kaufering erzählt. Ich glaube, das war so das erste Kaufering-Spiel, was wir mit Berlin gespielt haben. Wir haben da, glaube ich, 0-3 verloren. Das war mein letztes Spiel als Stürmer, weil danach hieß es, wir müssen so ein bisschen mehr Druck von hinten machen. Geh mal in die Defense. Und ich kann mich bis heute erinnern an diesen dematerialisierten Ball, der so auf der Linie hoppelt und ich muss ihn im Grunde noch einschieben. Und ich fuchtel dran herum und was immer ich tue, ich treffe den Ball nicht. Und es fühlt sich so, als würde einfach diese Kelle durch den Ball gleiten. Ja, das war sehr frustrierend. 0-3 im Kaufring. Da fährst du einmal um die halbe Welt und kriegst auf die Schnauze. Ja, dann gab es noch andere Niederlagen, die wehgetan haben. Dann steht ja auch noch größte Niederlage irgendwie in zwei Punkten. Ich glaube, wenn das irgendwie damit zusammenhängt, ich glaube, die schmerzhafteste Niederlage, da gab es einiges. Klar, also dieses Finale in Dessau 2017, darüber haben wir oft gesprochen, wo wir 0-4 hinten liegen und dann holen wir Weißenfels auf 4-4, 4-5, 5-5 und dann kriegen wir in der letzten Spielminute eine Doppelstrafe und gehen halt mit einem 3 gegen 5 in die Verlängerung und dann verstolpern wir den Ball ins leere Tor, also ins Tor, ins eigene Tor. Das war schmerzhaft, kennen wir. Ich glaube, bitterer fast, so als großes Ganzes, war die Serie 2015 gegen Wernigerode, weil das war eine ganz seltsame Saison. Ich glaube, wir hatten damals eine noch bessere Truppe als 2009 und wir waren, ich glaube, zwischenzeitlich waren wir auch Tabellenführer, Marco Erfurt, Kai Inkinen, also es war wirklich eine richtig starke Berliner Mannschaft. Und wir hatten im Halbfinale Wernigerode kassiert und in der anderen Serie spielte Leipzig gegen Weißenfels. Und das Verrückte war, Leipzig hat eigentlich eine schlechte Saison gespielt und wir haben sie, glaube ich, beide Male relativ deutlich geschlagen. Sie haben in dieser Serie gegen Weißenfels aber diesen Wahn erzeugt, den man in diesen Derbys damals hatte und haben völlig überraschend Weißenfels rausgekickt im Penaltyschießen. Und uns war klar, wenn wir an Wernigerode vorbeikommen würden, hätten wir im Finale Leipzig und also ich lege meine Hand bis heute ins Feuer, dass wir diese Serie in zwei Spielen klar gewonnen hätten und wir wären wahrscheinlich deutscher Meister. Also es ist alles Hypothese, man kann davon träumen. Ich glaube, das ist die Romantik an dem Sport, dass man nie weiß, was geworden wäre. Und wir mussten aber Wernigerode schlagen. Und ich glaube, in der Saison gab es mal einen Sieg und eine Niederlage. Also es wäre eine enge Partie gewesen. Aber wir dachten uns, das schaffen wir. Das schaffen wir. Also das jetzt oder nie. Und wir haben in dieser Serie gegen Wernigerode ziemlich versagt. Wir haben, glaube ich, entweder haben wir zu Hause, glaube ich, in Overtime verloren. Genau, wir haben in Overtime zu Hause verloren. Und Dann haben wir in Ilmenau vor über 1000 Zuschauern. Also wer denkt irgendwie, Floorball hat jetzt einen Riesensprung gemacht. Also ich rede jetzt von einer Saison, die, ich glaube, mindestens 10 Jahre her ist. Ich glaube, ist vielleicht noch ein bisschen länger her. Hat Wernigerode gar nicht zu Hause gespielt, sondern die haben in Ilmenau gespielt, weil da eine größere Tribüne war. Über 1000 Zuschauer waren da. Und wir haben 5-8, 5-9 haben wir, glaube ich, verloren. Und das war bitter, weil dann im Finale Wernigerode hat Leipzig aus der Halle gefegt. Also das war dann eine relativ klare Sache. Und wir wussten, wären wir da gewesen, wäre es was anderes gewesen. Also das rückblickend tut das am meisten weh. Was hat noch weh getan? Was noch sehr weh getan hat, war, ich war ja Trainer der Damenmannschaft. Und ich glaube, im ersten Jahr war das schon, als wir die Truppe in der Bundesliga angemeldet haben, das muss 2007, 2008 gewesen sein, haben wir im Spiel um Bronze, gab es glaube ich nur ein Spiel, das haben wir in Döbeln gespielt und wir lagen 5-1 in Führung. Und wir haben das Spiel noch verloren, weil wir hatten eine Feldspielerin im Tor und das hat Dresden dann, glaube ich, Dresden war der Gegner. Das haben die dann irgendwann kapiert und haben von der Mittellinie geschossen und dann kullerte der Ball halt ein bisschen zu oft hinten rein. Und wir haben das Spiel, was wir 5-1 geführt haben, wo ich mir noch dachte, wow, erstes Jahr, die Mädels sind so froh, dass sie jetzt irgendwie Bundesliga spielen. Die haben sich super gemacht, jetzt holen wir auch noch Bronze. Und dann haben wir dieses Spiel verloren. Und ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber ich glaube, da sind mir schon ein paar Tränen gekommen. Gar nicht so sehr wegen mir, sondern weil die Mädels halt auch geheult haben. Und sogar die, die eigentlich sonst too cool for school waren. Und plötzlich hast du gesehen, wie gebrochen die waren. Das hat mich damals auch ein bisschen unglücklich gemacht. Also das war auch eine harte Niederlage. So, was gibt's hier noch? Größter Sieg, den nehme ich gerne mit. Was haben wir irgendwann mal gewonnen? Wir haben ja nie irgendwie Finale gewonnen. Also das war schade. Pokal-Halbfinale 2008, 2009 gegen Leipzig. In Leipzig, Final Four. Wir haben damals 10-4 gewonnen. Und es hat einfach alles funktioniert. Leipzig hat sich bei jeder Sache aufgeregt. Ich kann mich erinnern, Sebastian Müller, rote Karte, rausgeflogen. Hinten Jojo Pauser hat einfach alles gehalten und wir haben in diesen unfassbar hässlichen Trikots gespielt. Das war so Extreme hieß die Brand damals und das war so ein Kartoffelsack und die waren entweder blau glänzend oder rot glänzend. Also totale Fashion Victims, konnte man sich nicht ansehen. Immer wenn wir diese Bilder noch zeigen, denke ich mir, boah, so ein tolles Spiel. Schade, dass wir da so scheiße aussehen auf den Bildern. Naja. So, was haben wir denn hier noch? Liebste Gegner, das finde ich schön. Ich habe ja vorhin gesagt, Bremen. Bremen war mein Lieblingsgegner, weil gegen Bremen, da hatte ich irgendwie alle Heiligen mit, weil ich konnte mich da in die Ecke legen und habe trotzdem irgendwie 5 Punkte gesammelt. Also das war irgendwie immer einfach zu spielen und gleichzeitig war die Truppe immer cool. Also mit Bremern habe ich mich immer gut verstanden und hat immer Spaß gemacht. Und so die ganz großen Spiele gab es ja damals auch gegen die, also das war ganz toll. Leipzig, Hamburg war auch immer super zu spielen. Als Trainer, wenn man dann noch gegen andere Trainer, gegen Johan Nilsson spielen kann, das hat natürlich auch nochmal Laune gemacht, konnte man irgendwelche Wetten schließen. Ich glaube, jetzt kennt ihr die Nummern, oder? Wo dann der eine irgendwie im Fatsuit auftauchen musste. Ich musste mal als Kapitän mit der Hamburger Mannschaft einlaufen. Ja, das war schön. Das fehlt mir so ein bisschen. Das fehlt mir. Ja, kriege ich nicht so ganz mit, dass da irgendwie so, dass man die ganze Sache mit Humor nimmt, dass sich da so Freunde über Vereine hinweg triezen, kriege ich nicht mit. Aber vielleicht bin ich einfach nicht mehr in der Bubble drin. Kann ja auch sein. So, unangenehmster Gegner. Unangenehmster Gegner, weiß ich jetzt nicht, ob es Verein oder Spieler ist. Ich sag mal beides. Verein wahrscheinlich, gegen wen ich sehr ungern gespielt habe, war Hohenmölsen. Es fragt sich jeder, was ist Hohenmölsen? Hohenmölsen ist eine kleine Stadt in der Nähe von Leipzig, wo mal so Abtrünnige aus Weißenfels, aber verbunden auch irgendwie mit dieser Region dort gespielt haben. Hatte immer ein Geschmäckle, der Verein. Kann man irgendein andermal sezieren. Ich konzentriere mich mal aufs Sportliche. Super talentierte Truppe aus ausschließlich deutschen Spielern gewesen. und waren wirklich gut eingespielt, aber vor allen Dingen waren das alles Spieler, die zu jenen gehörten, die auch pragmatisches Floorball spielen konnten. Also es war das Problem so vor 20 Jahren, dass es schon damals Spieler, die technisch Extraklasse waren. Also die konnten auch irgendwo in Tschechien mit ihrer Technik antanzen. Aber sie haben halt dumme Sachen gemacht auf dem Platz. Also weil sie einfach nicht ausgespielt waren. Ne? Sie haben einfach zu wenig Spiele in ihrer Ausbildung gehabt und dann, deshalb machen sie da halt unroutinierte Sachen. Und das war bei Hohenmösen anders. War eine sehr, sehr schwere Mannschaft. Technisch sauber, taktisch sauber, sehr unangenehm zu spielen. Und ein Spieler, gegen den ich ungern gespielt habe. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Lob ist, vielleicht schon. Nils Hoferbert hat mir, glaube ich, aufgezeigt, dass es Zeit ist, den Schläger auf den Nagel zu hängen. Das war, glaube ich, so 2 Jahre bevor ich Schluss gemacht habe, haben wir in Hohenmösen gespielt, in Hohenmösen, jetzt habe ich zu lange in Hohenmösen, haben wir in Holzbütgen gespielt. Und Nils kann ja den Ball gut vom Körper entfernt spielen. Führen. Und ich wollte halt ein bisschen rustikaler unterwegs sein und habe mich da zweimal, habe ich mich so voll dämlich rausgefault und saß dann jedes Mal 2 Minuten auf der Strafbank für die dümmste Strafe, die es gibt, also Stockschlag, weil du einfach zu spät kommst und die Situation nicht gut liest. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ah, Junge, kommst du nicht mehr hinterher, ne? Ja, dann bereit mal den Abschied vor. Daran kann ich mich noch erinnern. Also Nils, du hast im Grunde meine Karriere irgendwann zum Abschluss gebracht. Ja, war früher mal anders. War ich ein bisschen schneller auf den Füßen. Wäre es mir nicht passiert. So. Und dann steht hier einfach noch Rat. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist ein RAT mit einem T. Ohne, also nicht ein D, sondern also irgendein Rat. Ich nehme mal an, also ich will keine Lebensratschläge geben. Vielleicht könnte man das darlegen als Rat an junge Spieler. Also was nimmt man sich so ein bisschen aus dieser Karriere mit, die jetzt nicht von Goldmedaillen gekrönt war, aber die schon recht lange angedauert hat? Ich fand es übrigens ganz lustig. Wann war das? Irgendwann kam Vinny Jordan zum Training und da wurde gerade so die Marathon-Tabelle veröffentlicht, wo ich, war ich noch Erster oder ich war Zweiter oder Dritter, irgend sowas. Und er meinte, ja, die Jungs in der Nationalmannschaft fragen, wie kann das sein, dass dieser gerade auch so viele Punkte gesammelt hat? Weil ich natürlich so in den letzten Jahren meiner Karriere jetzt nicht unbedingt so der effizienteste, schnellste, produktivste Spieler mehr war. Also es gab Jahre, ne, es gab Jahre, da wusste ich, wo das Tor steht. Naja. Aber so den Rat, den ich an junge Spieler geben würde, ich würde mich vielleicht so auf 2 Sachen. Jeder hat ein anderes Leben und für jeden spielt Floorball eine andere Rolle und jeder fühlt sich in einer anderen Rolle und in einer anderen Verhaltensweise wohl. Und sofern man halt anderen damit auch gut tut, ist es ja egal, ob man jetzt eher ein Introvert ist oder ein Extrovert, ob man eher wirklich sehr intensiv arbeiten will oder dass man eine gewisse Leichtigkeit braucht und die Sachen vielleicht etwas entspannter angeht. Das sind so Sachen, das muss jeder für sich selbst finden. Und solange man, glaube ich, kein Arschloch ist und selbstkritisch ist, sollte man einfach sein Ding machen. Ich glaube, drei Sachen kann ich sagen. Erste Sache, die ist sehr konkret, beweglich bleiben. Das klingt so profan. Und so selbstverständlich. Aber die Sache ist die, also zu meinen jüngeren Jahren, ich war immer technisch gut. Ich habe sehr, sehr viel gespielt in meiner Jugendzeit. Das heißt, ich war auch schon in einem jungen Alter sehr erfahren, was so individualtaktische Sachen angeht. Ich hatte immer ein gutes Positionsspiel. Und ich war, das ist eine genetische Prädisposition gewesen, ich hatte immer sehr starke Beine zum Sprinten. Also ich war eher ein Sprinter als ein Ausdauersportler. Und solange du jung bist, reicht das, um halt das auszuspielen, was du ausspielen willst. Ich meinte das vor kurzem zu einem Mitspieler, ich kann mich nicht erinnern, in so diesen ersten Bundesliga-Jahren, weil ich jetzt irgendwie 22, 23, 24 war, ich kann mich nicht erinnern, auf die Auswechselbank ein Signal zu geben, dass ich müde bin. Also, dass ich irgendwie nicht mehr atmen kann oder dass ich selbst gesagt hätte, boah, ich kann nicht mehr wechseln. Also ich kann mich einfach an diese Augenblicke nicht erinnern. Irgendwann ist dieses Gefühl relativ permanent. Aber damals war das nicht so. Das ändert sich im Moment, wo man in seine 30er reinkommt und dann braucht der Körper eine etwas andere Betreuung. Und ich habe das dann bei mir gespürt, dass ich relativ schnell sehr steif wurde. Ich war nie wirklich beweglich. Das Lustige ist, meine Mutter war so eine Schlangenfrau. Also die konnte sich die Beine so zweimal um den Kopf wickeln. Ich gar nicht. Ja, also total einfach so ein Stück Stein. Und das war in den frühen Jahren kein Problem. Aber als du dann, wenn du dann älter wirst, versteift dein Körper. Und ich habe das dann versucht, irgendwann zu kompensieren mit weicheren Schlägern, also mit einem höheren Flex. Und das hat tatsächlich funktioniert, weil insgesamt ist einfach das Nervensystem nimmt einfach diese Berührung anders auf dadurch und transportiert dann halt die Informationen ans Gehirn und du kannst so ein bisschen länger die Technik aufrechterhalten. Würde ich mit einem harten Schläger spielen, wäre es schwieriger für mich, die Technik aufrechtzuerhalten. Aber auch da kommst du dann irgendwann an Grenzen, vor allem machst du dir dann irgendwann auch deinen Schuss kaputt. Also beweglich bleiben, gute Übungen in diese Richtung machen, vertraut eurem Physio. Zweiter Rat, macht Freunde. Also seid offenherzig, denkt jetzt nicht, dass Floorball ist irgendwie so die Freizeitbeschäftigung und eigentlich kommen die Freunde noch von woanders. Also Floorball hat einfach so viel Freundschaften zu bieten und damit meine ich gar nicht eure eigenen Mitspieler. Also ich muss sagen, also klar, natürlich so die ganz Nahen kommen aus Berlin, aber es gibt so viele tolle Verbindungen, die entstanden sind durch die ganze Szene hinweg. Also als ich jetzt vor 2 Wochen plötzlich Torben Kleinans hier auf der Insel hatte, denke ich mir, wow, ich kenne den Jungen seit 22 Jahren. Da war er damals noch so ein 16-jähriger Steppke, der sich gewundert hat, warum der Tscheche da die Tore macht gegen Bremen. Und jetzt trifft man sich einfach wieder und es verbindet einen so einen ziemlicher Zeitstrahl. Und euch verbindet ja nicht nur Zeit selbst, sondern auch diese Leidenschaft, die man halt teilt und diese ganzen Geschichten, die man mitgenommen hat. Und ich glaube, Floorball hat da schon eine ganz besondere Kraft, weil man eben jetzt nicht in diesem professionellen Raum ist, wo man in irgendeiner, ja sogar wirtschaftlichen Konkurrenz steht, sondern es schweißt halt zusammen, dass man halt in so einer Sportart ist, die sich besonders anstrengen muss. Und das Dritte, ich würde sagen, auch wenn es schwer fällt, weil man hat eine scheiß Saison und dann sind irgendwelche Mitspieler anstrengend und dann hat man irgendeinen scheiß Trainer erwischt, genießt es. Und auch das ist halt relativ banal. Aber kurz vor Schluss habe ich mich bei einem Training, wo Janne Makkonen, als er nach Deutschland kam und ich habe schon so ein bisschen meinen Abschied geplant, kam er immer Ende der Saison zu mir und meinte, Jan, next season, one more season. So ein bisschen wie Jami Saivolainen, der hat sich, glaube ich, sogar dafür so ein kleines Plakat immer vorbereitet. Und ich meinte, ja, na gut, irgendwann muss man Schluss machen, es war ja lang genug. Und er meinte, ja, aber dieser Moment, in dem du nach vorne läufst und kriegst einen Ball und du schießt ein Tor und die ganze Truppe freut sich mit dir, diese Emotion, die gibt's nicht sonst in irgendwas anderem, die kann man nicht replizieren. Also es gibt's nicht. In keiner Situation deines Lebens wirst du eine dermaßen schockartige Freude erleben. Ja, selbst wenn dein Lieblingsteam im Fußball irgendwie oder im Eishockey oder was auch immer ein Tor schießt und du bist Fan, ist es eine andere Art von Freude. Und natürlich hat er recht. Und es ist etwas, das einem fehlt. Und das ist so diese individuelle, glaube ich, Impulsfreude. Und dann natürlich auch dieses in einem Team zu sein, wo du so ein Rädchen bist. Das klingt vielleicht so ein bisschen verschwurbelt, dass man sich so fügt, so der Gemeinschaft, so ein bisschen leicht kommunistisch. Aber Teil von etwas Ganzen zu sein, wo sich jeder auf jeden verlässt und wo man ein gemeinsames Ziel hat und es die gleichen Sachen gibt, die einen gemeinsam glücklich machen und gleichzeitig auch Sachen, die einen gemeinsam traurig machen und antreiben und bremsen und das auch ist etwas ganz Spezielles. Und was würde ich heute dafür tun, in einem Bus nach Kaufering zu sitzen? Ich bin was war denn so ein Hoch? Ja, vielleicht bin ich so 26, 27. Ja, Arsch drückt, weil es lange Strecke. Aber dann weißt du, dann kommst du an und du holst dein Toolbag aus dem Kofferraum, der ist ein bisschen tief gefroren, aber wärmst du halt auf. Dann ziehst du dich um, dann kommst du in diese Halle und die ersten Zuschauer sind schon da und du quietschst ein paar Mal mit dem Schuh über den Boden und dann denkst du, ja, ist gut heute, rutscht nicht. Und dann fällt der Ball und dann daddelt man damit ein bisschen rum, schießt mal aufs Netz, biegt die Kelle nach, atmet irgendwie so diese Luft ein. Und irgendwie ist es gewohnt und trotzdem halt jedes Mal schön. Und eines Tages, wenn du es halt nicht mehr hast, wird es dir fehlen. Und das sagen dir wahrscheinlich viele Leute zu vielen Sachen in deinem Leben. Aber das hier ist nochmal was Besonderes. Reicht es aber auch, oder? Es war relativ viel. Ich laber auch immer unnötig lange. Letzte Worte. Mein Buch ist jetzt endgültig raus. Also wer will, bei Amazon vorbeischauen, heißt Der Sport von Morgen, wie künstliche Intelligenz, Biohacking oder der Klimawandel die Zukunft des Sports verändern. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Kann man ja jemandem anderen Freude machen. Und ansonsten bleibt Tillmann und mir treu. Ihr seht, wir geben uns wirklich Mühe und wir machen es aus purer Liebe, weil seid gewiss, am Geld liegt's nicht. Und tut uns vielleicht den Gefallen, den Podcast auch weiter zu streuen und in eurer Floorball-Truppe darüber zu reden, ihn mal in die WhatsApp-Gruppe zu packen, damit wir diese ganzen Geschichten, die in unserer Sportart sind, gemeinsam erzählen können. Das würde ich mir wünschen. So, ich gehe jetzt ein Bierchen trinken. Macht's gut und bis bald. Tschüss.